Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hug.
Sven?
Ja?
Wusstest du eigentlich, dass es 1980 tatsächlich doch einen Gladbacher gab, der einen Europapokal gewonnen hat? Also die Borussia hatte das UEFA-Cup-Endspiel verloren, darum soll es ja heute gehen. Aber es gab einen Gladbacher.
Moment, Frankfurt hat gewonnen.
Ja,
warum soll
ja,
es gehen? Auch,
ja,
sage ich dir als Gladbacher.
Ja, aber es hat 1980 einen Gladbacher gegeben, der einen Europapokal gewonnen hat. Kommst du nicht drauf?
Nee.
Rainer Bonhoff mit Valencia gegen Arsenal im Pokal der Pokalsieger. Im Elfmeterschießen.
Ah!
Es ist krass. Also 1980, was für ein Erfolgsjahr für den deutschen Fußball. Europameisterschaft gewonnen, dann später in Italien. Mhm. Und vorher dieser Durchmarsch im UEFA-Pokal mit 5 Bundesligisten im Viertelfinale, mit 4 Bundesligisten im Halbfinale, mit dem Hamburger SV im Endspiel des Europapokals der Landesmeister gegen Nottingham Forest. Mhm. Und dann Rainer Bonhoff natürlich mit Valencia und dann das Finale UEFA-Pokal Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach. Das war schon denkwürdig und deshalb denken wir heute dran.
Ja, definitiv. Also der Boulevard lag sich auch in den Armen. Die Bild-Zeitung titelte UEFA Cup Doppelpunkt. Jetzt sind wir unter uns. Keiner darf mehr mitspielen. Ja, so war das 1980. Man war besoffen davon, im UEFA-Pokal so dominant zu sein. Ich meine, die Europapokalstatistik der deutschen Vereinsmannschaften in den 70er Jahren ist ja auch überragend. Bayern im Landesmeistercup 74, 75, 76, Gladbach 75 und 79 den UEFA-Pokal gewonnen. Berti Vogt sagte dann, schaut euch diesen Pokal an, er wird für lange Zeit der letzte sein, den wir hier holen mit Gladbach.
Ja.
Und ein Jahr später war man wirklich unter sich, ab dem Halbfinale nur noch deutsche Mannschaften, Burkhard. Mich hat das völlig elektrisiert. Und eine Erklärung, man fragt sich ja immer, wie war denn das damals möglich? Mhm. Eine Erklärung lieferte zum Beispiel Karl-Heinz Förster. Mit dem VfB Stuttgart,
ja,
in der Saison, bevor es so völlig verrückt wurde, ja auch mit von der Partie. Er sagte, es war zum einen die Heimstärke, okay. Er sagte aber auch, die Ausländerregel war ein wichtiger Faktor. Man war sehr eingespielt, also der Fußball noch nicht so globalisiert, so international. Mhm. Und die Vereine hatten einfach in sich, in Deutschland, eine gute Struktur, um sich europäisch zu behaupten. Das war zumindest so seine Argumentation.
Dann wird das so gewesen sein. Ich war zu jung, um das zu beurteilen. Selbst ich war mal zu jung, Sven.
Burkhard, so ist das in Jogo Bonito. Übrigens, vielen Dank
für
die Tonart H-Moll, mit der du mich heute empfangen hast.
Ja, die unvollendete.
Ist H-Moll, ne?
Ist das so? Hm, das weiß ich nicht. Von Schubert.
Es gibt zwei vollendete und eine unvollendete.
Ja, ne? Die unvollendete ist aber die beste.
Hm?
Und ich dachte mir, das passt irgendwie zu Jogo Bonito.
Ich kam rein und dachte mir, was ist das Hochamt hier, Hochkultur?
Ja,
Hupe.
Das geht dir doch oft so.
Willst du mit mir Schluss machen? Warum spielst du hier die unvollendete oder was?
Das würde ich ganz anders machen.
Würdest du anders machen?
Ja, ganz anders. Ja.
Du würdest mich gar nicht mehr anrufen.
Na, per SMS.
Ghosten. Würdest du mich ghosten?
Ja, das ja natürlich.
Das sowieso, ne? Ja, und dann also nicht nur hier Robert Schubert, ne?
Hm?
Franz Schubert. Robert, gab's den nicht auch, Robert?
Schumann.
Siehste?
Ja, was siehste? Falsch.
Jetzt ruft mich Arminia Bielefeld an. Ich kann da nicht rangehen.
Nein.
Keine Ahnung.
Sag ihnen einfach, sie bleiben drinne.
Sie bleiben drinne und ich hab sie lieb.
Ja.
Aber ich bin jetzt in der Produktion.
Ja.
Genau. Das war schön. Das Frühstück.
Ich dachte, ich wusste, dass du heute mit einer. Du bist ja verändert.
Hm?
Man muss es ja den Menschen draußen erklären. Du bist ja nicht mehr der Sven, der vor kurzem noch hier gesessen hat mit überforderten Augen, sondern jetzt mit Augen hinter Gläsern. Und das ist deine Brille, die nicht mehr zwanghaft viel zu klein ist, dass ich Schmerzen beim Zugucken kriege, sondern es ist eine richtige Brille.
Hm? Das ist eine richtige Brille, das stimmt.
Ja. Ja, und du kannst das tragen. Du kannst das tragen, sieht gut aus.
Ja. Also. Ich denke auch, dass eine Brille tut meinem Gesicht gut. Letztens sagte einer zu mir, du hast echt ein Gesicht, das kann nur eine Mutter lieb haben. Ja?
Wer war das denn?
Ein Kollege, der ein Arschloch ist. Ja? Und ich habe dem dann gesagt, weißt du, ich weiß gar nicht, was die anderen alle haben, aber ich finde dich witzig. Das war so mein Konter.
Ja.
Weil das tut definitiv auch immer weh.
Mhm.
Ja? Ja, ich habe eine Brille.
Ja.
Gleitsicht 1000. Ist schwer. Du sitzt jetzt auf der Mitteldistanz und das ist so eine unschärfe Distanz. Finde ich ehrlich gesagt bei dir jetzt auch nicht schlimm.
Mhm.
Dich jetzt unscharf zu sehen, nahe geht, mega weit geht auch dazwischen, das muss man lernen.
Ja, aber du weißt ja, meine Schärfe kommt über die Rhetorik.
Oh, hast doch gar nicht nötig, dich selber zu loben.
Na wieso, das ist ja kein Loben, das ist ja einfach
eine
Zustandsbeschreibung.
Du bist echt ein Äffchen. Also wir reden heute über den
UEFA. Wir haben noch gar keinen Titel.
UEFA-Pokal, wir haben wirklich noch keinen Titel. Wir können auch nicht rausfragen, was meint ihr denn eigentlich? Nein.
Ich habe irgendwas, ich hatte eben schon.
Keiner darf mehr mit uns spielen, das finde ich eigentlich ganz geil. Komm, greif mir nochmal die Bild-Zeitung irgendwie auf.
Keiner darf mehr mit uns spielen, der UEFA-Pokal 1980.
Oder jetzt sind wir unter uns. Ich finde beides, ehrlich gesagt, Schlagzeilenredaktion wäre mein Ding gewesen.
Ihr müsst draußen bleiben, können wir auch machen.
Ja, ja.
Mach mal, ihr müsst draußen bleiben, der UEFA-Pokal 1980.
Aber mir wurde gesagt, wir sind immer viel zu, man sollte viel plakativer sein, wenn die Algorithmen einen lieb haben sollten. Also für den Algorithmus müsste man sowas machen wie die Geschichte des UEFA-Pokals und dann wahrscheinlich noch irgendwas anderes.
Ja.
LOL.
So. Ja, vielleicht müssen wir aber auch der LOL-Fraktion erstmal erklären, was der UEFA-Pokal mal gewesen ist.
Ja, aber nein, für den Algorithmus machen wir es, auch das machen wir falsch, Burkhard.
Ja, wir machen ziemlich viel falsch. Ja, ja, aber ganz kurz erklärt, der UEFA-Pokal war mal das, was die Euroleague heute ist. Also die Europa League.
Ne? Also nicht die Conference League.
Nein, es ist der Vorläufer.
Mhm. Genau, und es gab eine Zeit, ey, mein Gott, da klangen Stadien so.
Eins, Kneipp. Nummer 2, Schäffer. Nummer 3, Flair.
Sound of Bückeberg.
Bückeberg-Stadion.
Ja.
Das war der Stadionsprecher, der auch immer diese Kompassansage machte.
Mit Ottos Frauen, ja.
Norden, Süden, Osten, Westen. Mhm. Heppos, Frauen.
Heppos, Ottos, Heppos, ja.
Heppos.
Hatten wir schon mal, ne?
Und da wurde uns wieder geifernde Geilheit unterstellt.
Ja. Übrigens, gerade in der Mannschaftsausstellung, ist die Mannschaftsausstellung in der, vor der zweiten Runde, die dritten Runde gegen Universitatea Craiova.
Natürlich.
Und
Craiova. Nicht Craiova, sondern Craiova.
Craiova. Und da war ja auch jetzt, da waren zwei Namen dabei, die echt interessant sind. Jürgen Flair zum Beispiel, Hannoveraner, so wie ich. Und der ist dann kurze Zeit später ziemlich in Verruf geraten, weil er heimlich Videokassetten verkauft hat, unter der Hand, wo neue Filme drauf abgefilmt worden. Also sie sind abgefilmt worden im Kino und er hat sie dann auf Videokassette verkauft.
Das war früher ein Markt. Ja. So habe ich Terminator geguckt übrigens. Da hat sich einer mit der Videokamera
Die Dinger hat er verzickt? Jürgen Flair war Videokassettenhehler.
Wie geil ist das denn? Echt? Ich habe Arnold Schwarzenegger, Terminator habe ich so gesehen.
Echt?
Hatte man früher, ja.
Konnte man da überhaupt was erkennen?
Nein, es war scheißegal, es war verboten.
Ja.
Und ja, man hat vielleicht sogar ein Bier getrunken und Terminator geguckt. Klar, genau auf so ein Ding. So ein bisschen verwackelt und dann kam der Eisverkäufer und dann schnell die Kamera runter, weil der Ton geht weiter und dann wieder zack hoch. Sowas hat der Flair verkauft.
Ja. Und er hätte das gar nicht gewusst, dass das gar nicht erlaubt ist. Also das war ihm auch wirklich, also er hat das nicht besser gewusst.
Also nachdem ist nicht die Brücke benannt da bei Düsseldorf.
Die Flair.
Okay.
Nein, mit Doppel-E. Also wie Thea, sondern so, Flair. Und der andere ist Wolfgang Kneipp. Mhm. Und das ist ganz spannend, Sven, weil Wolfgang Kneipp war ja
Bin ich aber mit Bielefeld.
Ja, der ist ja auch eigentlich Bielefelder. Der ist ja nach dieser Europapokalsaison ist er überhaupt nach Bielefeld gewechselt, hat dann da relativ erfolgreich gespielt und hat dann über einen neuen Vertrag verhandelt, der lange Kerl. Und dann wollte ihn der damalige Bielefelder Manager Norbert Müller runterhandeln und die wurden sich nicht einig. Und es ging hin und her und hin und her und er kriegte keinen neuen Vertrag und machte dann das auch öffentlich, dass die Arminia ihn versuchte irgendwie richtig unter den Tisch zu verhandeln und war dann auf einmal ohne Verein da Leihgeschäft, sollte es noch geben, nach Santander ist auch nicht zustande gekommen. Und Wolfgang Kneipp war dann der erste Fußballprofi in der deutschen Fußballgeschichte, der sich arbeitslos gemeldet hat. Für ein Jahr.
Ach.
Beim Arbeitsamt in Bielefeld. Und er wurde unter der Kategorie Künstler einsortiert.
Das war aber dann auch ein Thema in den
Medien. Wolfgang Kneipp, ein Jahr lang ohne Job, hat sich dann bei einem, bei einem Verbandsligisten einigermaßen fit gehalten und hat, was glaubst du, was sein Arbeitslosengeld gekriegt hat im Monat? Mark damals?
3.400.
2.168.
Mhm.
Hat er damals gekriegt.
Das wird der Maximalsatz gewesen sein.
Ja, ne? Und dann danach ist er dann von Bielefeld wieder verpflichtet worden und ist dann da auch sehr erfolgreich gewesen, hat als Torhüter auch Elfmeter verwandelt für Arminia Bielefeld beispielsweise, ist auch als Feldspieler einmal aufgelaufen, als sie eine totale Personalmisere hatten in ihrer Abstiegssaison aus der zweiten Fußball-Bundesliga. Da haben die einmal, habe ich jetzt gelesen, sogar nur mit 10 Leuten gespielt. Da sind die mit 10 Leuten nach Saarbrücken gefahren und haben auf der Alm gegen Saarbrücken gespielt. Und damals durfte man als Profiverein nur drei Amateure einsetzen. Das heißt, es waren ganz viele Profis krank oder verletzt.
Zwei Ausländer, drei Amateure.
Genau. Und dann hatten die 10 Spieler und dann fiel im Spiel auch noch einer aus und das war auch noch ein Profi und der durfte auch nicht durch einen Amateur ersetzt werden. Dann haben die mit 9-11 gegen Saarbrücken weitergespielt. Zur Pause stand es 1-1 und am Ende haben sie es noch mit 1-3 verloren. Und ganz am Ende der Saison sind sie dann abgestiegen.
Wahnsinn.
Das ist der kleine Ausflug zu Arminia Bielefeld.
Es wird mehrere Ausflüge geben.
Ja, ein Ausflug hat übrigens auch der Christian gemacht, weil wir ja gerade schon Sound auf Bökelberg gehabt haben. Also der gute alte Bökelberg. Wenn ich das höre, Sven, ganz ehrlich, es macht mich glücklich und traurig zugleich, wenn ich es höre. Ich kann mich so gut noch an diesen Sound erinnern, an den Stadionsprecher erinnern. Und
ja, wenn ich dich immer anpiekse, dann blockierst du immer und sagst, ich will darüber nicht reden. Du bist jetzt zu weit. Burkhard, bitte, the stage is yours. Ja. Du und der Bökelberg, was sind das für Gefühle?
Ich erzähle dir mal, was der Christian geschrieben hat. Und der hat uns also auch erstmal geschrieben, dass er uns unterstützt hat, worüber wir uns sehr gefreut haben. Es packt einen immer krass emotional, schreibt der Christian, wenn man mal wieder an diesem Ort ist, also am Bökelberg. Kurz bevor er seiner unwürdigen Bestimmung übergeben wurde, hatte ich noch die Gelegenheit, durch eine Lücke im Zaun auf die Ostgerade zu kommen. Über den Aufgang von Block 25 konnte ich dann noch eine Abschiedsrunde auf dem bereits schwer ramponierten Rasen durch das Stadion drehen. Besonders der Weg entlang der Nordkurve war ein unglaublich spezieller Moment. Und das kann ich komplett nachvollziehen. Ich bin einige Jahre nach dem Abriss auch nochmal da gewesen. Wir hatten damals einen Hund und der musste in die benachbarte Tierklinik. War also damals, genoss einen sehr guten Ruf, heute wahrscheinlich auch noch. Und unsere Stella musste da operiert werden. Und da bin ich dann auch durch diesen Stadtteil durchgelaufen und habe nach Spuren vom Bökelberg gesucht. Und das war ein sehr trauriger Tag, aber irgendwie in Erinnerung auch ein sehr schöner Tag.
Das ist sowieso, ich meine, Leute, wir werden heute noch ausführlich über dieses Finale, was ja durch Hin- und Rückspiel entschieden wurde, sprechen und auch den Weg dahin. Aber wenn wir in dieser Nostalgie-Ecke sind, und das wissen wir schon von eurem Feedback und das weiß ich auch von WDR 2 Liga Live, wenn ihr uns da hört, es gibt super viele Menschen, die da nostalgisch werden und Erinnerungen haben. Warum hier nicht dem Ganzen mal ein Forum geben? Du sagst jetzt der Bökelberg, jetzt bei den Recherchen für den heutigen Tag. Ey, da guckst du natürlich in diese UEFA-Pokaljahre, das Jahr davor, auch Hertha BSC mit von der Partie. Und wenn wir über Stadien sprechen, die es gar nicht mehr gibt, Gruß nach Berlin, wo wir, glaube ich, im Herbst tatsächlich auftreten werden. Ne? Du hast schon ein paar Termine freigegeben. Ja. Ich muss jetzt noch gucken, September, Oktober werden wir da einmal sein. Die Plumpe, frühere Heimstätte von Hertha BSC, wo jetzt, das wurde verkauft aus Finanznöten heraus in den späten 70ern und jetzt spielen sie eben in diesem Olympiastadion. Das war die Heimstätte von Hertha BSC. Ich glaube, das wissen auch nicht alle. Aber in Berlin war das normalerweise das Ding, wo man hinging als Herthaner. Und die waren finanziell so schlecht gestellt, dass sie eben Haus und Hof im wahrsten Sinne des Wortes verkaufen mussten. Und sie fühlen sich immer noch heimatlos im Berliner Olympiastadion.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, die Hertha in Finanznot.
Ja, irre. Wie sich Geschichte wiederholt.
Immer wieder.
Es gibt Vereine, die einfach scheinbar morsch und verrückt und trotzdem liebenswert sind. Hertha gehört dazu. Oder, kleiner Nostalgie-Exkurs, der MSV Duisburg, der jetzt auf der Schwelle zur vierten Liga steht. Der spielte im Halbfinale des UEFA-Pokals mit dem Captain Dietz, ja, der MSV Dietzburg, der so viele Angebote hatte, Ennard Dietz, und er blieb. Die haben ein ums andere Mal die Bayern geschlagen, legendär das 6-3, und Dietz macht 4 Tore. Sowas passiert ja damals.
Ja.
Und über sowas, was heißt, stolperst du? Auf einmal denkst du, ja, stimmt, verdammt. Und dann siehst du den MSV heute und sprichst mit MSV-Fans und sagst, um Gottes Willen, wo steht ihr denn jetzt gerade?
Ja.
Also das sind intensive Gefühle.
Das war Halbfinale damals, ne? MSV gegen Gladbach dann.
Richtig, 79. Da haben sie, gegen Gladbach hat Ennard Dietz gesagt, haben wir immer schlecht ausgesehen. Hinspiel 2-2 gespielt und im Rückspiel 1-4 verloren. Aber auf dem Weg in dieses Halbfinale hat der MSV Duisburg erstmal in Runde 1 Lech Posen rausgehauen. Mhm. Mit insgesamt 10-2 Toren. Ja. Ja. Dann Carl Zeiss Jena gegen den MSV Duisburg in der zweiten Runde. Das ist ja auch wieder ein Jogo-Thema eigentlich. Ja. Oder?
Eigentlich schon.
Schon spannend, ne? Dann Racing Straßburg, früher schon echt eine Adresse im europäischen Fußball. Und dann Honved Budapest, auch geschlagen im Viertelfinale. Ja, und es gibt nicht wenige, die behaupten, und das ist auch mein kleiner MSV-Exkurs, das wollte ich loswerden, weil danach ging es relativ stetig und schnell bergab mit dem MSV Duisburg Richtung zweite Liga. da war halt das Fundament nicht da, dieser Dreifachbelastung standzuhalten. Man spielte in der Bundesliga eine vernünftige Rolle. Man hatte sich ja auch für den UEFA-Pokal qualifiziert. Mhm. Man spielte im Pokal. Man spielte im Europapokal. Aber das war dann irgendwie zu viel. Und solche Geschichten gibt es ja immer wieder im Vereinsfußball, dass Vereine sich mit solchen Spielzeiten übernehmen und danach geht es wirklich ein Gulli runter. Ja, und so war es eben für den MSV Duisburg. Möge er die Klasse halten und...
Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, möge er in Frieden ruhen.
Nee, gar nicht. Also das natürliche Jagdrevier, hoffe ich mal, ist die zweite Liga mindestens für den MSV.
Ja,
was für ein geiler Verein.
Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Ich kenne ja auch noch ein paar Menschen, die am MSV hängen, die da arbeiten und es ist einfach...
Und die hängen ja wirklich dran. Ja, so Wappenküsser oder Neuankömmlinge, ich will denen ja gar nichts absprechen, aber mir tun die so leid auch, weil sie diese Geschichte in sich haben und diese Liebe in sich haben und sie müssen irgendwie einen neuen Weg finden, in dieser Liebe glücklich zu leben.
Ja.
Ja. Zurück zu, wir haben doch noch Reaktionen bekommen. Ich habe eine hier aus aktuellem Anlass, die finde ich sehr, sehr cool. Und zwar kam die von Carsten Petersen. Liebe Präsidentes, ich habe heute Morgen als für mich letzte unbekannte Folge eures riesigen Backup-Katalogs die Weihnachtsfolge von 22 gehört. Ganz wunderbar, obwohl oder wahrscheinlich, weil wir uns gerade in der Passionszeit befinden. Oh. Bei uns Evangelischen heißt es ja 7 Wochen ohne. Für die HSV-Fans scheint die Passionszeit sich allerdings langsam aber sicher auf 7 Jahre ohne auszuwachsen. Hey, das ist genau mein Mann, ey, Carsten. Er schreibt weiter, also er hat wunderbare Mail geschrieben. So, und dann hat er geschrieben, zweiter Grund für meine Mail ist, dass ich dem Hörerbriefschreiber von neulich danken möchte, der mit seinem Sohn eine Ruhrgebietstour machen wollte oder gemacht hat. Mein Sohn Sönne und ich kupfern das jetzt einfach mal ab. Mittwoch geht's los nach Kappeln in Angeln nach Dortmund. Donnerstag ins Fußballmuseum, erst Ausstellung, dann Jogo Live. Und Freitag in die Zeche Zollverein auf die Spuren des Landes der 1000 Derbys. Ich kann diese Ausstellung wirklich empfehlen. Die ist noch lange da.
Mythos und Moderne.
Mega-Ausstellung. Und danach geht's für ihn zum Wedau-Stadion, MSV gegen Waldhof Mannheim und Sonnabend zurück nach Kappeln. Wenn das keine Fußballromantik ist. SHSV-Fans, ist klar. Sönne und Carsten, vielen Dank für diesen Einwurf. Wir freuen uns, dass ihr kommt. Jetzt ist das, wenn es veröffentlicht ist, 2 Tage später, dann sind wir im Deutschen Fußballmuseum. Geht da mal hin. Das ist ein fantastisches Museum, wenn ihr nicht ohnehin schon da wart. Und wenn ihr Lust habt, Jogo Bonito live auf der Bühne zu erleben. Wir sind da, übermorgen.
Ab 19 Uhr.
Ab 19 Uhr auf der Bühne und es gibt noch Tickets.
Ja. Es gibt eine Abendkasse, ich habe noch extra nochmal nachgefragt.
Und Link auch, kein Problem.
Und jeder, der kommt, kommt auch rein. Also wir kriegen euch auf jeden Fall unter.
Ja.
Und das ist direkt gegenüber vom Dortmunder Hauptbahnhof. Also man kann da auch ganz einfach mit der Bahn, also theoretisch zumindest, kommt man da mit der Bahn gut hin. Geht einfach über
Parken
die
Parken ist auch kein Problem.
Geht einmal über die Straße rüber und dann seid ihr im Fußballmuseum. Und ich glaube, das wird ein schöner Abend. Wir unterhalten uns über die Fußball-Europameisterschaft und ihre frühen Jahre.
Ja, aber nicht nur das. Die ersten 3 EMs, ich bin da schon durch mit meiner Recherche und eigentlich wühlen wir uns durch die Unzulänglichkeiten des deutschen Fußballs im zweiten Teil. Da hatten wir uns Europameisterschaften genommen, wo es überhaupt nicht lief. Und im ersten Teil geht es so um die Geburtsstunde des Europapokals. Das ist eigentlich aber nicht eine Europameisterschaft war. Das war es erst seit 1968. Hm. Wird ein toller Abend, das kann ich schon mal versprechen. Und wo ich gerade hier bei der Werbebande bin, also Tickets für diese Veranstaltung oder auch in der Zeche Karl in Essen, da sind wir auch, Anfang Juni. Da haue ich euch die Links in die Shownotes, bekommt ihr aber auch
so an crazy, allen möglichen
Vorverkaufsportalen. Und weil Burkhard es eben gesagt hat, es gibt den Club de Jugadores. Ihr könnt diesen Podcast, der Special Interest ist, mitfinanzieren, mitgestalten, kommt in den Club de Jugadores. Wir würden uns sehr, sehr freuen über eure Unterstützung, denn das hier ist schließlich unser Beruf. Alles findet ihr in den Shownotes, wie ihr da im Club de Jugadores euch beteiligen könnt. Und ganz wichtig, es gibt eine neue IBAN. Ich sehe das, ich bekomme irgendwann mal Probleme mit der einen Bank, die wird sagen, nee, geht nicht mehr. Weil das hast du scheiße aufgestellt, Sven. Hm. Ich habe aber jetzt eine neue IBAN und die steht in den Shownotes. Die könnt ihr nutzen. Das ist ein vollwertiges Girokonto. Das
hast du da auch mal nachgeguckt, ob die Nummer wirklich stimmt? Weil es gab ja jemanden, der gesagt hat, die Nummer kann nicht stimmen, die Überweisung hätte nicht funktioniert.
Ehrlich?
Hm.
Nee, also da kommt schon was an. Nee, also Leute,
dann wird's passen.
Die IBAN in den Shownotes stimmt. Und wenn es Daueraufträge gibt, die gibt es, bitte umbuchen. Umbuchen, ab sofort. So.
Sehr schön. Danke fürs Kümmern, Sven. Das ist super.
Ja.
Und ich würde sagen, jetzt steigen wir aber wirklich ein ins Jahr 1980, respektive in die Europapokalsaison 79-80.
Oh, yes.
Und jetzt haben wir ja gerade schon gehört, mit welchen Spielern Borussia Mönchengladbach so durch diesen Europapokal gerauscht ist, muss man sagen. Und bei Eintracht Frankfurt war das nicht weniger spektakulär. Und Horst Ermantraut war ja einer von denen, die damals auch mit der Eintracht spielten. Der spielte eher eine untergeordnete Rolle, aber in seiner Erinnerung war das die beste Fußballerzeit seines Lebens.
Diese Mannschaft damals mit diesen Persönlichkeiten und Jürgen Grabowski als absoluter Führungsspieler und Top-Persönlichkeit in Verbindung mit Nickel, mit Petzai, mit Charlie Körbel, mit Neuberger, mit Hülsenbein, Ronny Borges, Chabum. Also für mich als junger Spieler, damals habe ich ja immer nur hochgeguckt, ja, zu diesen Mitspielern, Kollegen von mir waren es ja, in diesem Team spielen zu können, das war schon, ich sag's nochmal, mein sportliches Highlight als Profifußballer.
Ja.
Und ich glaube, der ein oder andere Eintracht-Fan hat jetzt schon eine Träne, die über die Wange kullert, ja, weil das einfach so eine große Mannschaft gewesen ist,
ja,
die in der Erinnerung wahrscheinlich immer noch ein bisschen wächst.
Definitiv. Und es gibt auch so viele Geschichten rund um einzelne Spieler, die einfach unter die Haut gegangen sind. Es gibt auch tragische Geschichten, dramatische. Das war Eintracht Frankfurt in dieser Saison. Und wie es halt so ist im UEFA-Pokal, es geht dann irgendwo los. Und früher war es auch so, dann hörte eine Reise auch schnell mal auf. Und es hätte fast so sein können für Eintracht Frankfurt. Denn der erste Gegner, Burkhard, mit dem haben wir uns jetzt häufiger schon beschäftigt, war der FC Aberdeen.
Mhm. Und die Frankfurter hatten große Probleme, die waren zu erwarten. Damals waren schottische Vereinsmannschaften noch richtig stark und Aberdeen wurde ja damals auch von Sir Alex schon trainiert, von Alex Ferguson. Und es war klar, dass das Auswärtsspiel in Aberdeen eine ziemlich komplizierte Nummer wird.
Norbert Nachtwey, der da spielte bei Eintracht Frankfurt, nicht immer 90 Minuten durch, aber durchaus natürlich eine gewichtige Rolle gespielt hat, der hat sich erinnert.
Der Einstieg, das war mit die schwierigste Runde überhaupt. Sehr schwierig zu spielen gegen Aberdeen, dort unentschieden. Der einzige Punkt, den wir geholt haben auswärts, komischerweise, obwohl das eigentlich eins zu den schwierigsten Spielen gehört hat. Und zu Hause haben wir uns auch schwer getan, haben 1-0 gewonnen. Das war ein schweres Spiel und natürlich dieses gigantische Halbfinale gegen Bayern.
Ja,
da kommen wir dann später zu.
Nach 2-0 im ersten Spiel kann man normalerweise auch sagen, das war es gewesen, aber Bayern hat ja uns schon immer gelegen.
Ja. Ja. Sie waren vor allem zu Hause stark, die Frankfurter.
Ja.
Das war damals so das Muster, hat sich auch bewahrheitet in so vielem. Auswärts wurde verloren, aber zu Hause wurden die Gegner weggeschrubbt. Erster Gegner übrigens in Runde 1 für Gladbach, um den Weg beider Mannschaften da durchzuzeichnen, war Viking Stavanger. Das war relativ souverän. Ein Unentschieden, ein klarer Sieg und man war in Runde 2.
Ja, da muss ich aber ganz kurz einhaken, Sven.
Ja.
Weil es ging nicht störungsfrei über die Bühne, diese erste Runde bei Borussia Mönchengladbach. Mhm. Man gewann zwar das Hinspiel mit 3-0 nach einer furchtbar schlechten Vorstellung. 6.000 Menschen kamen auf den Bökelberg, um dieses Spiel zu erleben.
3-0
nach 3 kapitalen Abwehrfehlern. Also aus eigener Kraft hätten sie vermutlich gar kein Tor geschossen.
Ja, aber Hauptsache gewonnen.
Und dann flogen sie nach Stavanger und der Trainer damals hieß ja Jupp Heynckes. Das war seine erste Saison als Cheftrainer überhaupt. Damals die Saison 79-80, vorher war noch Assi bei Udo Lattek gewesen. Und dann flogen die also nach Stavanger und es war auch die erste Saison von Lothar Matthäus, der gerade nach Gladbach gewechselt war. Und als dann der Heynckes gefragt wurde, wie er das Spiel, das Auswärtsspiel, also das Rückspiel in Stavanger denn angehen würde, hat er gesagt, im Fußball sind schon die verrücktesten Sachen passiert, deshalb lasse ich den Jungspund Matthäus erstmal draußen. Und dann spielten die also nur 1-1. Das Rückspiel muss noch mieser gewesen sein als das Hinspiel. Alle waren furchtbar enttäuscht und auch ziemlich sauer auf das, was sie erlebt haben. Und der Trainer Helmut Krasdorf hat dann gesagt, das Spiel war so schlecht. Der Manager hatte, Helmut Krasdorf hat dann gesagt, ihr wart so schlecht. Eigentlich solltet ihr ja 2000 Mark Siegprämie kriegen. Das kürze ich jetzt mal um die Hälfte.
Ah, gab's, echt?
Gab's einen Tausender.
Nein.
Das in die zweite Runde.
Kurzhand, hat er das einfach so beschlossen?
Ja, der war Patriarch da.
Da wäre ich voll sauer. Aber vielleicht war es ja auch so, Udo Lattek war gerade vom Hof, hatte den UEFA-Pokal gewonnen und er sagte, bei allem, was er gewonnen hat, war das der ihm fast wichtigste und liebste Pokal, den er jemals als Trainer geholt hat. Das war ich meine, was man so sagt, aber Udo Lattek hat das wirklich da so zu Papier gegeben, ja. Und dann kommt eben Jupp Heynckes und wird wahrscheinlich immer verglichen mit dem, was davor war. Man hatte den Pokal gewonnen und ne, so war man wahrscheinlich in so einem Beobachtungsmodus. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Runde zwei, ja, das war schon etwas für die Geschichtsbücher. Ne? Da spielt Frankfurt gegen Bukarest und das Hinspiel haben sie 0-2 verloren und dann spielen sie zu Hause, führen 1-0. Und kurz vor dem Spielende kam es zu einer Situation, die unfassbar war. Norbert Nachtwey hat beschrieben, was ihm sowieso, ich sag mal, gegen den Strich ging gegen Bukarest.
Als der Torwart, der hat das ganze Spiel super gehalten. Und was mich da genervt hat, das fällt mir jetzt gerade ein, der hat nach jedem gehaltenen Ball, ist er ins Netz und hat sich die Handschuhe abgeputzt mit dem Handtuch. Und dann lässt er in der 85. Minute diesen Ball fallen, wo der Bernd Hölzenbein den Ball auf den Knien reinköpft. Das war ein bisschen komisch, aber gut, 3-0, das war auch natürlich, weil der hat alles gehalten, 2-0 da verloren, war auch schwer.
Ja, und das Tor ist wirklich total crazy gewesen. Ja,
du bist der Reporter, beschreib
also diese, mal. Dieser weite Flankenball, der da von außen kommt, ist eigentlich überhaupt gar kein Problem. Dieser Torhüter...
Also den pflückt man mit der Mütze.
Normalerweise, ja, er hat sogar eine Mütze aufgehabt.
Eine weiße.
Eine weiße, genau. Und das ist ja irgendwie auch schon ein bisschen merkwürdig. Ich meine, es war abends, ich glaube, es hat so auch geregnet und er hat diese komische Mütze auf, habe ich so eigentlich auch noch nie gesehen.
Geil, einfach geil.
Und dann steht dieser Schiedsrichter, ich glaube, der war aus Österreich, der stand am Elfmeterpunkt und hat die ganze Zeit den Arm hochgerissen, so als würde er gleich abseits pfeifen, weil der Hölzenbein ist auch hin zu dieser Flanke, kommt ins Rutschen, landet auf dem Hintern und vermutlich hat er dadurch den Torhüter so irritiert, dass der voller Schreck den Ball fallen lässt.
Er sitzt 4 Meter vor dem Tor.
Genau.
Wie eigentlich fast wie so ein Maikäfer da, also völlig aus dem Spiel eigentlich raus.
Hat es nicht mehr drin, gar nicht. Und dann fällt ihm der Ball aber wirklich wortwörtlich auf die Mütze, auf die nicht vorhandene. Und der Hölzenbein köpft ihn dann mit so einer leichten Schwungbewegung in Richtung Torlinie hinein ins Tor. Die sind in der Verlängerung.
Ja, und er selbst hat es so beschrieben.
Das ist immer wieder ein Erlebnis für mich selbst, dieses verrückte Kopfballtor gegen Bukarest zu sehen.
Ja, Wahnsinn. Es ist echt irre. Ich finde aber auch, der Bernd Hölzenbein hat so diesen, ich habe ganz viele Filme dann mir nochmal angeguckt und dann ging es für ihn ja auch nochmal in diese Major League Soccer und also Bernd Hölzenbein hatte aber auch immer einen verdutzten Blick, egal. Also ob bei der Schwalbe gegen die Niederländer da
Moment,
oder so.
Moment.
Ja. Doch, er hatte immer...
Schwalbe, der hat das nie zugegeben, dass es eine Schwalbe war. Und es gibt auch Bilder, die den Kontakt auf jeden Fall belegen.
Rudi und Bernd.
Ja.
Es ist doch in Ordnung. Es war für eine wirklich wichtige Angelegenheit, das erforderliche Mittel, was man da eingesetzt hat.
Meinst du, es war für eine gute Sache?
Es war für eine gute Sache. Es sollte nicht vorwurfsvoll klingen. Aber ich finde, Bernd Hölzenbein hat immer diesen verdutzten Blick auch. Ich meine, das Tor passt.
Der verdutzte Blick.
Ja, auf jeden Fall, geilerweise war dann die Verlängerung erreicht und dann gewann Eintracht Frankfurt 3-0 gegen Bukarest und schon waren sie in Runde 3. Da lief es dann ein bisschen flockiger gegen Feyenoord Rotterdam. Haben sie deutlich gewonnen, zu Hause mit 4-1 und auswärts dann 0-1 verloren. Aber das
ja, war Sven, das ist alles gut und schön, aber wir müssen natürlich noch über die zweite Runde von Borussia Mönchengladbach reden. Zweite Runde war gegen Inter Mailand.
Ah.
Ja. Und Inter Mailand war natürlich für alle Gladbach-Fans und auch für den Verein selbst das Los schlechthin 1971.
Ein rotes Tuch.
Ja, eine rote Büchse vor allen Dingen. Leer ist sie gewesen. Sie traf Boninsegna irgendwie, so dass er bewusstlos zu Boden sinken musste.
Ja, aber Mann.
Und das beste Spiel der Vereinsgeschichte, das 7-1, einfach seine Gültigkeit verlor. Zum Mythos wurde dieser Abend. Und das war jetzt gerade mal 8,5 Jahre her. Und nun spielten die also wieder gegeneinander im Europapokal. Und die Gladbacher haben sich alle Mühe gegeben, das Ding möglichst flach zu halten. Also ganz besonnen haben sie versucht, auf die Fans einzuwirken, haben den Handzettel in die Hand gedrückt beim Einlass, wo drauf stand, wir sind Borussia Mönchengladbach. Und
keine
wir wollen
Dosen werfen. Ja, oder?
Ja, das wird vermutlich auch da drauf gestanden. Und auf jeden Fall haben sich die Gladbacher daran gehalten und das Spiel war dann auch schiedlich-friedlich, endete 1-1 und im Nachgang haben die Mailänder Journalisten so eine Hochachtung entwickelt darüber, wie ihr Verein da behandelt worden ist, dass sie geschrieben haben, Inter und Gladbach sind ab heute Freunde.
Mhm. Das ist eine einseitige Freundschaft dann.
Ja, aber ich fand es doch bemerkenswert, dass das ist ja irgendwie auch nicht selbstverständlich, dass man das so cool dann über die Bühne kriegt, wenn man weiß, was in diesem...
Ich habe noch keinen Gladbacher getroffen, der entspannt über Inter Mailand spricht.
Ach doch, mittlerweile schon, weil diese Runde war dann einfach ja so gut. Nach dem 1:1 hat ja Mailand gedacht, die sind komplett durch in der dritten Runde und dann kommt Gladbach dahin. Mailand war ungeschlagen in der Serie A zu dem Zeitpunkt und dann kommt Gladbach dahin und dann führen die auch schnell durch Altobelli, schaffen den Ausgleich dann aber die Gladbacher durch Harald Nickel und das war vielleicht eines der geilsten Tore, die jemals von Gladbach, zumindest im Europapokal, erzielt worden sind. Abschlag von Kneipp in die gegnerische Hälfte. Harald Nickel nimmt den Ball so halb mit der Brust mit, der tropft einmal auf den Boden und dann wämst er ihn rein aus bestimmt 30 Metern. Und im Radio, im Englischen, klang das so.
Kneipp with the clearance. Nickel. He's delighted, and so the whole Mönchengladbach team. Well, I haven't seen a goal like that for a long time. Take another look at it. Nickel hits it, and look at the distance. What a shot. Hits the underside of the crossbar and bounces into goal. 1-1. What a goal by Harald Nickel.
Ja, das war also ein Weitschuss von Harald Nickel, womöglich war es doch ein Fernsehkommentar für Radio, redet da ein bisschen wenig, der Kollege.
Aber war das nicht der, der auch mit Ecken relativ gut umgehen konnte?
Nee, mit Elfmetern.
Ja?
Harald Nickel war einfach ein Wahnsinnstyp, der jeden Strafstoß aus dem Stand verwandelt hat.
Ach, das war der Nickel, genau.
Ja, Bernd Nickel war der Frankfurter, der im Waldstadion es geschafft hat, von jeder einzelnen Eck Stoßposition, den Ball direkt ins gegnerische Tor zu hauen.
Also was früher eigentlich nur im Jugendfußball gab oder bei Mario Basler, der schafft es aber von allen vier Ecken im Stadion.
Ja, unter anderem auch gegen Sepp Maier von Bayern München.
Bernd Nickel,
Harald Nickel.
Harald Nickel, Bernd Nickel.
Ja, ja. Dr. Hammer und Harald Nickel. Dr. Hammer ist bei Eintracht Frankfurt und Harald bei Borussia Mönchengladbach. Ein wirklich toller Stürmer, der viele Tore geschossen hat, auch in dieser Europapokalsaison 1979-80 und der dann noch einmal trifft in diesem Spiel und zwar zum 3:2 in der Verlängerung. Also es geht in die Verlängerung und da gelingt dann Inter Mailand zunächst wieder die Führung, wieder durch Altobelli, Gladbach leicht aus und dann gibt's kurz vor dem Ende noch einen Elfmeter. Den soll eigentlich Wilfried Hannes schießen, der Libero. Aber der fühlt sich nicht so und Harald Nickel liegt noch auf dem Rasen, hat einen Schlag abgekriegt, kann eigentlich kaum laufen. Dann kommt der Masseur auf den Platz gelaufen, kühlt ihm kurz den Fuß und dann denkt er sich, na, er schießt ja sowieso aus dem Stand und schleppt sich also hin zur Strafstoßmarkierung, guckt kurz nach oben, macht den einen Schritt und haut ihn rein und Gladbach gewinnt tatsächlich im San Siro vor 80.000 Zuschauern mit 3:2.
Und das in der zweiten Runde des UEFA-Pokals. Es ist einfach crazy. Runde 3, Gladbach zu Hause am Bökelberg. Burkhard, kleine Nostalgierunde gefällig.
Ja, mach mal.
Gleitsichtmäßig weiß ich jetzt nicht, wo ich jetzt drücken. Ach, hier, warte mal. Das ist diese Mitteldistanz. Die ist schwierig, weil ich habe hier meine Apfelsinenkiste, wo ich immer drauf drücke für die O-Töne. Ich glaube, der ist der Richtige. Wir hören den Bökelberg.
Vorstand, Spieler und Trainer der Mannschaft einen sportlich fairen Verlauf und Ihnen, meine Damen und Herren, ein sportverbundenes Vergnügen.
Ey, so klang der Bökelberg. Ja. Burkhard, wird das mit Gleitsicht irgendwann besser? Weil diese Mitteldistanz ist echt scheiße. Da muss ich immer ganz genau gucken und den Kopf so drehen, das ist mit dem Mikrofon echt schwierig.
Ich glaube, bei dir ist einfach das große Problem die Ungeduld, Sven. Dass du einfach denkst, jetzt muss es ja von jetzt auf gleich, besser eben schon, alles viel, viel besser werden. Ja,
die Optikerin sagte zu mir, behalten Sie um Gottes Willen die ganze Zeit die Brille auf.
Ja.
Also
Gladbach gewinnt das Spiel in der dritten Runde, das Heimspiel gegen Universitatea Craiova mit 2:0 und fährt dann zum Rückspiel nach Craiova, das liegt ja in der Walachei, wie du weißt, in Rumänien.
Echt in der Walachei? Mhm.
Es liegt wirklich in der Walachei.
In der
Walachei? Ja, in der Walachei.
Nicht in der Pampa?
Nein, in der Walachei.
Okay.
Und verliert dort mit 0:1 und kann von Glück reden, dass dieses Spiel auch nur 0:1 ausgeht. Lag womöglich daran, dass die Rumänen sich gedacht hat, Mensch, wir freuen uns so sehr, dass eine Bundesligamannschaft in unserer kleinen Stadt mitten in der Walachei eingetroffen ist, dass wir einfach vor lauter Freude singen, tanzen und rufen vor dem Hotel, in dem diese Mannschaft untergebracht worden ist. Und zwar morgens um 3. Und das heißt, die Gladbacher haben gar nicht so gut geschlafen vor diesem Rückspiel. Und Krajewo, das fand ich total irgendwie irre. In der Stadt herrschte ab Mittags, das Spiel war für 12 Uhr angesetzt, arbeitsfrei, also fußballfrei. Also alle Betriebe machten dicht. Das konnte man ja damals einfach noch so bestimmen.
Ne?
Alles zugeschlossen, alle Schulen zu und alle Mann ins Stadion, 45.000 in dem Stadion. Und Krajewo gewann ja dann mit 1-0. Und danach wurde dann aber bekannt gegeben, übrigens, das, was ihr heute nicht gearbeitet habt, müsst ihr am Sonntag nacharbeiten.
Ja! Aber nachher erst.
Ja,
ja, okay. Ja, irre. Und Gladbach hat aber diese Runde da überstanden, genauso wie andere Vereine auch. Die sollten wir auch überhaupt nicht schlabbern. Die sind dann später ausgeschieden. Lautern war ja auch mit dabei, hatte da die dritte Runde überstanden. Genau
gegen
wie der
Miskolz.
Ja, oder der VfB Stuttgart gegen die Grasshoppers aus Zürich deutlich. Bayern München hatte keine Probleme mit Roter Stern Belgrad, dem Finalgegner der Gladbacher vom Jahr zuvor, als es wirklich auch ein ganz enges Höschen war. Das war ein knapper Sieg gegen Roter Stern Belgrad. Aber Bayern war weiter und so war man schon wieder im Viertelfinale. Da waren also insgesamt 5 Mannschaften.
Und Eintracht Frankfurt gegen Feyenoord Rotterdam, darfst du auch nicht schlabbern jetzt, ne?
Habe ich eben auch einmal schon mal gesagt.
Ja, Volker, kannst
wenn
aber
du
jetzt.
Mir, wenn du mir
kannst du jetzt aber gerne
in
noch
deiner
mal.
Ungeduld, die dir auch manchmal gegeben ist,
ja.
Ja?
Ja.
Sind wir jetzt im Viertelfinale?
Ja, von mir aus.
Wir sind im Viertelfinale, okay. Ganz entspannt. Das ist das Line-Up. Saint-Étienne.
Saint-Étienne.
Aber eine Mannschaft, wirklich auch noch wohlbestückt.
Les Verts, die Grünen von Saint-Étienne, angeführt von ihrem Spielmacher Michel Platini.
Michel Platini.
Der große Michel Platini, der auch damals schon für ziemlich große Töne bekannt war und sich ziemlich sicher war, dass seine Mannschaft Gladbach einfach so rauskicken würde aus dem Wettbewerb. Und ich erinnere mich tatsächlich noch an diesen Mittwochabend, als Gladbach da gespielt hat, Sven. Weil am Mittwochabend, wenn du den Westdeutschen Rundfunk gehört hast im Radio, das kam natürlich nicht live im Fernsehen, das Spiel ist ja klar. Wenn du da abends, Mittwochabends den WDR gehört hast, dann kam immer Mel Sundags Hitparade. Mhm. Und die war um 21 Uhr zu Ende. Und da war das Spiel aber schon eine Dreiviertelstunde alt. Also das heißt, die gingen in die Sportsendung rein und die zweite Hälfte hatte gerade begonnen. Und dann sagte damals Kurt Brumme, glaube ich ist es gewesen, und die Mönchengladbach, eine gute Nachricht für alle Anhänger des VfL Borussia Mönchengladbach. Ihre Mannschaft führt bei AS Saint-Étienne mit 4-0. Zur Pause. 4-0.
Wahnsinn.
Und du sitzt auf dem Radio und denkst, so,
Alter, was ist denn hier los?
Sag mir mehr. Und dann kommt aber erstmal Musik.
Ja.
So.
Ja, jetzt ein paar Takte Musik.
Ja, und dann kam nur noch ein Tor in diesem Hinspiel. Das war ein verwandelter Elfmeter von Michel Platini. Und im Rückspiel war sich Platini dann auch sicher, dass seine Mannschaft auf dem Mökelberg mit 4-0 gewinnen würde. Hat dann aber auch nicht hingehauen. Die Gladbacher haben nach 15 Minuten da schon mit 2-0 geführt. Und es war letztendlich eine relativ leicht zu überspringende Hürde. Ich habe aber rund um Michel Platini eine ganz, finde ich, ganz amüsante Randnotiz, Sven. Wusstest du eigentlich, dass Michel Platini nicht nur Länderspiele für die französische Nationalmannschaft bestritten hat, sondern noch ein weiteres für eine andere Nation?
Im Juniorenbereich?
Dann. Nein, im Seniorenbereich.
Im Seniorenbereich?
Im Frühwinter seiner Karriere.
Im Frühwinter? Also sagen wir so, er war schon in der
1988.
Equipe Tricolore, war er sportlich abgelebt.
Ja.
Er war da
schon Trainer der französischen Nationalmannschaft und machte noch ein Freundschaftsspiel als Spieler für eine andere Nation. Wenn du jetzt weißt, wo Michel Platini ja auch mitunter wohin er seine Fühler ausgestreckt hat, um auch den einen oder anderen Euro später noch zu verdienen, kriegst du vielleicht so eine Idee, welche Ecke das sein könnte auf dem Globus.
Ja gut, das könnte der arabische Raum sein.
Ja.
Das könnte Saudi-Arabien sein.
Ja, das ist noch kleiner. Es ist kleiner.
Es ist kleiner, ja. Kuwait?
Ja.
Ah! Ja gut, aber die haben ja richtig da, die waren doch bei der WM in Spanien auch 82 dabei und so.
Ja.
Da waren die ja schon.
Ja, die haben auch schon richtig,
da waren. Die haben doch Brasilianer geholt.
Ja, da war der ein oder andere Petrodollar, war da auch, saß da auch locker.
Viele Brasilianer gingen in der Zeit, also namhafte Spieler gingen da als Trainer nach Brasilien.
Echt? Ja.
Krass.
Und da machte der ein Freundschaftsspiel für Kuwait gegen die UdSSR am 27.11.1988 und spielte da 21 Minuten lang auf persönliche Einladung des Emirs. Mhm. Und er war damals aber schon Trainer von Frankreich.
Das ist doch die geile Geschichte von der WM 82, wo der Emir dann auf den Platz
genau.
geht und sagt Schluss aus und ihm wurde auch Recht gegeben im Prinzip.
Ja, genau, das Tor wurde zurückgenommen.
Ja.
Ja. Das war der Videobeweis vom Emir. Das war auch ein emotionaler Videobeweis.
Ich empfehle euch, Jogo Bonito, wühlt euch durch die 3549 Folgen, die wir schon gemacht haben.
Ja. Übrigens gibt es noch einen Randaspekt rund um den AS Saint-Étienne. Da spielte ein gewisser Johnny Rep, den du ja auch kennst, der mit der holländischen Nationalmannschaft oder mit der niederländischen Nationalmannschaft.
Der hat es auch nicht so mit den Deutschen.
Nein, gar nicht. Und er ist zweimal Vize-Weltmeister geworden, hatte ja selbst auch das Ding auf dem Fuß, das wenigstens das Finale 78 zu entscheiden.
War das gegen der Pfostenschuss von ihm?
Genau.
Und ich merke mir ja doch Sachen.
Ja, ich bin ganz beeindruckt gerade. Das ist nicht abgesprochen. Und dieser Johnny Rep war in dieser Europapokalrunde ein gefeierter Held, weil er im Rückspiel gegen Vítězslav Lajos, da hatten sie das Hinspiel, hatten sie 1-2 verloren, die Franzosen, und im Rückspiel gegen Vítězslav Lajos, sagt man glaube ich sogar, ne? Früher sagen wir ja einfach nur Theo, wir fahren nach Lodz, aber der spielt über Vítězslav Lajos gegen die, und im Rückspiel gewannen die also, und dieser Johnny Rep erzielte dabei 3 Tore, und die waren so besonders, dass die Band Mickey 3D einen richtig geilen Song über dieses Spiel gemacht hat.
What?
Das klingt echt gut. Das ist wirklich richtig gut produziert.
Das Lied hat was vor. Ja. Merkst du auch, ne?
Ja.
Jetzt kommt's.
Ce soir la foule n'en peut plus de chanter. Et Johnny Rep.
Übersetz doch mal. Du bist doch hier so ein Native
Speaker.
Ce soir c'est sûr. Heute Abend?
Heute Abend ist es sicher, dass.
Et Johnny Rep. N'en peut plus de dribbler. Ce soir on joue.
Geht's um 3 Tore?
Et Johnny Rep.
Von Johnny Rep?
Demande le ballon.
Johnny Rep will immer den Ball haben.
La pluie, trempe les blousons.
Der Regen tropft die Trikots runter.
A marqué, c'est bon.
Das hat auch ein bisschen was so fußballerisch aufgegeilt, ist das Lied, oder?
Ja, ich finde das super mit dem Akkordeon. Es klingt total französisch, es klingt ein bisschen schmutzig. Ganz am Ende, wir können jetzt noch ein bisschen drüber reden, am Ende kommen auch noch die Reportagen von diesen Toren aus dem französischen Radio. Finde ich auch ziemlich cool. Es ist toll produziert. Überlegt, was wir hier schon für Lieder gespielt haben, die aus dieser Zeit stammen. Ne?
Lass uns doch mal einfach reinhören.
Une domination de Saint-Étienne. Saint-Étienne qui mène déjà 2-0, 2 buts. Johnny Rep. Johnny Rep réagit d'ailleurs l'un des premiers doublés. Johnny Rep qui récupère le ballon en position derrière droit. Un Johnny Rep extrêmement défensif qui laisse le ballon en retrait à Christian Lopez. Christian Lopez qui remet en retrait à Jean Castaneda. Castaneda qui relance immédiatement pour Gérard
Farison.
Qui change complètement de côté, qui donne à Gérard Farison.
Gérard Farison, toi, non? Riesenvorspiel hier.
Ja, es ist passiert. Ja. Markele Trosiembüt.
Ja.
Jetzt bist du enttäuscht, oder was?
Total.
Ja?
Das ist ein lächerlicher Torschrei, das ist ja gar kein.
Will ich die enttäuschen noch ein bisschen?
Büt, ne?
Bisschen
oder was?
Büt ist das Tor.
Büt! Kann man auch, ich finde Tor viel besser, ehrlich gesagt. Büt ist doch wie.
Bütche.
Büt klingt einfach.
Ich will deine Enttäuschung über Johnny Rep noch ein bisschen forcieren, Sven. Johnny Rep hat ja dann später nach seiner Karriere eingeräumt, dass er genau in dieser Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, auch häufiger mal Dopingmittel zu sich genommen hat.
Ja. Was denn?
Das war damals
Captagon oder was
keine Ahnung.
Alle genommen haben?
Er hat das auf jeden Fall bestätigt, dass das ziemlich gängige Praxis in den Niederlanden gewesen ist. Und für Borussia Mönchengladbach war das natürlich ein total wichtiger Erfolg, gegen AS Saint-Étienne da weiterzukommen. Denn der Verein war damals eigentlich so klamm wie immer. Das war vor allen Dingen daran abzulesen, dass man vor der Saison 1979-80 ein Freundschaftsspiel auf Einladung von einem gewissen Gaddafi abgehalten hat, und zwar in Libyen. Man ist nach Libyen geflogen, da lief die Saison schon, das Spiel war im September, und spielte gegen eine Bezirksauswahl in Libyen, gewann damit 3-1. Gaddafi war im Stadion und Gladbach war seine Lieblingsmannschaft.
Echt?
Ja. Gladbach war Gaddafis Lieblingsmannschaft, und er hat den 100.000 Mark geboten und den Flug und alle Auslagen, wenn sie einmal in sein Land fliegen und da Fußball spielen. Und das haben sie dann gemacht.
Wahnsinn. Ich meine, in der Zeit, wenn du das so erzählst, weil man immer sagt, ja, jetzt nach Saudi-Arabien zu werden, wir waren schon in Katar und ich weiß nicht mehr, hat es immer schon gegeben. Auch in der Formel 1 war Bin Laden war ein Großsponsor eines Teams. Also die Familie, ne, von Osama Bin Laden war ja wohlhabend. Ne? Mhm. Und die waren auch im Sportsponsoring in der Formel 1 Anfang der 80er Jahre.
Echt?
Ja, ich meine, wir sind heute echt auf Trampelfaden hier unterwegs. Aber finde ich auch mal schön. Saint-Étienne haben wir...
haben wir jetzt abgefeiert.
Ich spreche es mal wieder falsch aus.
Saint-Étienne.
Wir sind im Viertelfinale.
Nevin Subotic hat auch gespielt, ne?
Bayern München noch. Gewann gegen Kaiserslautern deutlich. Im Heimspiel mit 4:1. Der VfB Stuttgart gewann noch gegen Sofia Frankfurt, gegen Brünn. Und das ist die Geschichte des Viertelfinals. Also war man
unter sich. Aber Brünn, muss man noch ganz kurz was erzählen, Sven. Mhm. Und zwar war Brünn ja damals auch noch hinterm Eisernen Vorhang, mhm, ne, Tschechoslowakei.
Ja.
Und in der Frankfurter Mannschaft spielten ja zwei Republikflüchtlinge aus der DDR mit Norbert Nachwey und Jürgen Pahl, dem Torhüter.
Mhm.
Und als sie dann in der Tschechoslowakei antraten, gab es zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass sie dort ihre Familie wieder treffen konnten.
Mhm.
Und Jürgen Pahl hat dann aber kurzfristig entschieden, nicht rüberzugehen, nicht an diesem Spiel teilzunehmen, weil er Angst hatte, dass er irgendwie einkassiert werden könnte. Hat auf das Spiel verzichtet. Und Norbert Nachtwey, der mit ihm zusammen geflohen war, da hatten sie, glaube ich, so ein Jugendturnier mit der U21 in Istanbul, 76. Der ist dann hin und der hat dann zumindest seine Familie auf der Tribüne gesehen. Nach 40 Monaten, die sie sich nicht gesehen hatten, haben sie sich im Stadion von Brünn wieder getroffen und haben sich da, glaube ich, nur zugewunken. Ja, aber so waren, das war einfach die Zeit damals.
Ja, ne? Das war ja damals auch beim Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem VfB Stuttgart, wo Fluchtversuche geplant waren und dann doch, mhm, nicht umgesetzt wurden. Das war die Realität in dieser Zeit, in dieser Epoche. Ne?
Ja,
abgefahren. Schon sind wir im Halbfinale, über das eben die Bild sagte oder schrieb, keiner darf mehr mit uns spielen, Deutsche sind da unter sich. Bayern München spielte gegen Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, der FC Bayern München spielte nicht im Europapokal der Landesmeister und hatte auch gegen Eintracht Frankfurt das Nachsehen. Sie hatten das Hinspiel mit 2:0 gewonnen gegen Eintracht Frankfurt, so weit, so gut. Aber dann ging es eben in das Waldstadion und da stand es nach 90 Minuten 2:0 für Frankfurt. Also ging es in die Verlängerung und wir hatten es eben mit dem Reporter aus Frankreich, was soll ich sagen, es waren auch nicht nur Lichtblicke in der deutschen Medienlandschaft. Hier das 3:0 für Eintracht Frankfurt.
Karger. Glänzende Vorarbeit von Bernd Hölzenbein. Schnelle Reaktion von Karger nach dem Pass von Nickel. Und keine Chance mehr für Torhüter Junghans. Das Wunder von Frankfurt scheint sich zu vollziehen.
Scheint sich. Der Reporter?
Ebert Stanjek.
Beermann, ne? Also
Bayern. 102. Minute. Ja. Eintracht Frankfurt führt 3:0.
Man wenn, die Freude wenn, dadurch. Die, wenn die Tonalität nicht zum Inhalt passt.
Vor allem, ich habe diesen Pass gesehen von Bernd Hölzenmann. Ich habe mir das ja nochmal reingezogen.
Ja.
Überragend.
Ja.
Was die da gespielt haben, auch die Flugkopfbälle auch. Also was, also man sagt immer, hör, war früher alles irgendwie viel langsamer als heute und so. Zum Teil überragend.
Also ich muss sagen, das Flügelspiel in der Zeit war überragend. Das war mit
was für Pässe in den Raum auch.
Wahnsinn, ja, finde ich auch.
Zwei im Vollsprint und trotzdem kommt der Pass da an in die Gasse. Also, finde ich, man muss den Fußball ein bisschen anders bewerten. Das ist genau wie mit der Musik.
Ja.
Es gibt Bands aus den 70er Jahren, die hatten die ganzen Sequencer nicht, die ganzen PCs und ich weiß nicht was. Die mussten halt wirklich noch mit Klick einspielen und trotzdem haben sie überragende Musik gemacht. Man kann das nicht miteinander vergleichen, aber ich finde wirklich ein Hoch auf den Fußball auch in dieser Saison 79-80 fantastisch. Auch diese Vorarbeit von Bernd Hölzenmann, wie gedankenschnell und genial.
Mhm.
Also das war schon, boah. Hatte was von Mario Götze at its best, was der Bernd Hölzenmann da gespielt hat. Ja, und dann kam Bayern zurück.
Moment. Achso, du willst ja, mach das
jetzt. Remmler.
Natürlich.
Gefährlicher Schuss und Tor.
Da platzt schon ein bisschen mehr die Mütze.
Nee. Die Tröten auch, ne?
Schauen Sie sich das an. Dremmler fasst sich ein Herz, zieht ab. Der Ball hat viel Effekt.
Springt
kurz vor dem Tor auf.
Ja.
Und hier sieht Pahl, der eine so großartige Leistung geboten hat, wirklich nicht gut aus.
Nein, es war ein krasser Torwartfehler, kann man auch sagen. Das war, ja. War einfach so. Ja, die und damit waren einfach, war Bayern wieder weiter.
Ja, und die waren einfach damals anders. Aber dann kam ja erneut Harry Kager ins Spiel.
Yes.
Schädel-Harry, Harald Kager. Und das ist ja auch so eine
Schädel-Harry,
Geschichte. Schädel-Harry,
echt?
Schädel-Harry ist sein Spitzname gewesen.
Namen, ja.
Und Harry Kager erlebt also 79, 80 die Saison seines Lebens, auch die einzige übrigens. Er hat davor und danach eigentlich auch nicht mehr wirklich was bewirkt, hat dann, ich glaube, 2 oder 3 Jahre später auch einen schweren Bänderriss gehabt, von dem er sich nicht mehr so richtig erholt hat. Ein irrwitzig schneller Fußballer. Also man nennt ihn ja bis heute Schädel-Harry wegen seiner Kopfballtore, aber der war vor allen Dingen unglaublich flink und gewandt.
Ja, der war doch auch in der Leichtathletik
genau.
Sehr erfolgreich.
Der lief
10-7,
über,
ne?
10-7 über 100 Meter, genau.
Ja, hier aber was für Bahnen, ne? Der war irrsinnig schnell, ja. Aber geht als Schädel-Harry ein in die Fußballgeschichte. Das finde ich auch ziemlich geil. Ja, das ist schon. So, dann haben eben die Frankfurter den Bayern den Zahn gezogen, mal wieder.
Und das, obwohl die Frankfurter zu diesem Zeitpunkt, wenn ich es richtig gesehen habe, 4-mal in Folge in der Fußball-Bundesliga verloren hatten. Mhm. Also die kamen aus der wirklich krassen Außenseiterposition, es knirschte überall im Verein, Friedel Rausch war schon öffentlich angezählt, der Präsident wollte ihn eigentlich weghaben und Rausch wusste das auch, der hat dann seinen Vertrag, der auch kurz vorher erst per Handschlag verlängert worden war, einseitig aufgelöst, wusste also am Saisonende ist Schluss. Also da ging es drunter und drüber in Frankfurt und trotzdem haben sie das Ding bis zum Ende durchgezogen. Ja,
sie haben gewonnen und sie standen dann im Finale und Borussia Mönchengladbach spielte gegen den VfB Stuttgart.
Ja.
Und das war ein Spiel, das der VfB zu Hause mit 2-1 gewonnen hat und dann war Gladbach im Rückspiel mit 2-0 überlegen und damit ein weiteres Mal im Finale des UEFA-Pokals.
Ganz souverän eigentlich durchgelaufen, auch das erste Spiel hätten die Gladbacher eigentlich nicht verlieren dürfen, haben dann noch 2 späte Gegentore gekriegt und dann kommt es zum Endspiel oder zu den beiden Endspielen, Hin- und Rückspiel ja damals noch
im UEFA-Pokal. Ne, auch. Mit Hin- und Rückspiel bei Finals.
Ja, das war aber immer so im UEFA-Pokal.
Sogar mit Wiederholung oder dann Entscheidungsspiel hat es ja auch gegeben, wo man dann nochmal eine Nacht geschlafen hat und dann irgendwie.
Obwohl, nee, ganz zum Schluss vom UEFA-Cup gab es auch da schon ein Endspiel.
Das ist klar. Das war, am Ende.
Ja. Müsste jetzt auch nachgucken, wann es das letzte Mal Hin- und Rückspiel gab, habe ich nicht gemacht. Auf jeden Fall Gladbach gegen Eintracht Frankfurt, Hinspiel in Gladbach.
Naja, aber du bist ja Journalist, du bist ja häufiger schon bei solchen Spielen gewesen. Und wie groß ist jetzt, du bist zum Beispiel mit Leverkusen unterwegs, ne? Und wenn es da nach West Ham geht zum Beispiel oder danach, wie groß der Tross der deutschen Journalisten bei Auswärtsspielen ist, ist ja schon nicht spektakulär bei sowas, aber in der Champions League fliegen da schon 20, 30 Leute definitiv mal mit. Ne?
Mindestens,
ja. Das ist eine Großveranstaltung. Anders damals im UEFA-Pokal.
Ja, 1980 war das wirklich noch eine ganz andere.
Du von Frankfurt nach Gladbach fahren,
das ist war aber ja auch.
Ja, leck mich fett, ey.
Das musst du erstmal einen Weg finden.
Ja, klar, A3 und dann musst du irgendwann links abbiegen. Ja. Keine Ahnung, Gladbach, ja.
Da musst du irgendwie durch den Braunkohletagebau kommen. Da, das ist ja alles nicht so
einer
einfach.
Einer hat es
aber
geschafft.
Einer.
Harald Stenger, später bei der Nationalmannschaft lange, lange Jahre als Pressesprecher unterwegs. Mhm. Der war von Hause aus Journalist bei der Rundschau und er fuhr dann eben dahin nach Gladbach.
Ich war damals als Berichterstatter der Frankfurter Rundschau beim Hinspiel in Gladbach als einzige Person. Wenn man das heute sieht, da würde jede Zeitung mit 3, 4, 5, 6 Leuten hinfahren. Ich war der einzige Berichterstatter und konnte mir dann dafür beim Rückspiel den Luxus erlauben, nicht ins Stadion zu gehen, sondern zu Hause vom Fernsehschirm zu schauen.
Verstehst du das? Also das kann ich ja überhaupt nicht verstehen. Das glaube ich auch nicht. Kann ich, also vielleicht hat dann irgendwie ein anderer den Job gemacht. Kann
ja,
nicht sein, dass du das dann zu Hause machst.
Ich verstehe es auch nicht. Es ist total ist
ein logischer Bruch.
Merkwürdig, ja. Dass da auch nur ein einziger Kollege aus dem Hessischen rübergekommen ist.
Ja.
Es ist verrückt.
Es ist verrückt. Frankfurt nicht mit Jürgen Grabowski. Legende.
Mhm.
Überragender Fußballer, habe ich auch wiederum gesehen. Ich meine, Weltmeister geworden, 74 und toll, toll, toll. Der war nicht dabei. Der hatte viele Jahre Eintracht Frankfurt geprägt. Wenn wir mal über Außenseiterrollen und Favoritenrollen sprechen, was würdest du rückblickend sagen? War es dann doch Gladbach mit der Vorerfahrung eines Finals?
Ja, würde ich schon sagen. Das
schon, ne?
Ja, und die Eintracht ohne Grabowski. Und das Besondere war ja, dass Grabowski 2 Monate vorher im Ligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach verletzt ausgewechselt werden musste nach einer Grätsche von Lothar Matthäus.
Und an der Stelle könnte man ja sagen, Matthäus hat ihn niedergestreckt und wenn man dieser Erzählung folgen will, kann man ja auch irgendwie da viel rein interpretieren. Ich habe mir das Foul nochmal angeguckt. Sowas passiert dann leider. Es war ein Zweikampf und es war ein rustikales Einsteigen, aber es war nichts Brachiales wie seinerzeit bei Augenthaler mit Völler oder so, wo du sagst, um Gottes Willen, was war denn das? Aber es war natürlich eine Geschichte dieses Finals, dass Matthäus für Gladbach spielte und eben Jürgen Grabowski nicht mehr nach dieser Vorgeschichte. Aber wenn du auch so durch die Gladbacher Mannschaft dadurch gehst, du hast eben gesagt, Jupp Heynckes war der junge Trainer, dann spielte da noch ein Winnie Schäfer für Borussia Mönchengladbach, der junge Lothar Matthäus, ne? Ewald Lien, siehst du ja immer wieder, der das Offensivspiel angekurbelt hat, auch ein echt cooler Spieler.
Ja. Und Christian Kulig.
Burkhardt.
Das war damals einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ich fand den so lässig und so cool. Der hatte das Trikot immer so leicht aus der Hose hängen und es war einfach ein so toller Fußballer. Wahnsinnig guter Kopfballspieler und echt so ein Leitwolf. Der war auch Kapitän der Mannschaft in der Saison.
Das war ja auch der, der völlig entkräftet 73 dann gesagt hat, ich kann nicht mehr. Und er trug ja die 10 von Günter Netzer in dem Finale und Günter Netzer die 12 und er wechselte sich dann selbst ein oder auch nicht. Übrigens, nächste Woche treffe ich Günter Netzer.
Nächste Woche schon?
Ja, ich meine ja. Also wenn das nicht noch platzt, aber nein, wir haben das Date. Also lange, 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 ich habe ja auch leider einmal absagen müssen, kann ich ja mit ihm drüber sprechen. Christian Kulig. Ich hatte den gar nicht so auf dem Zettel, Burkhardt. Ich muss mal kurz eine kleine Liebeserklärung abgeben an dieses Tor zum 3:2. Also das Hinspiel gewann Borussia Mönchengladbach mit 3:2, aber zum Rückspiel kommen wir gleich. Was für ein Flugkopfball aus vollem Lauf. Der Pass in die Tiefe wird erlaufen in einem Zweikampf. Schulter an Schulter und der ist trotzdem über 30 Meter.
Bringt die Flanke rein.
Über 30 Meter ist der Pass genauso temperiert, dass die Flanke geschlagen werden kann und Christian Kulig aus vollem Lauf, er springt ab und er segelt und schon im Tiefflug Richtung Grasnarbe erwischt er den Ball und haut den rein zum 3:2. Ein unfassbar geiles Tor.
Ja, was für eine Körperbeherrschung, ne? Also ich fand das auch, finde es auch, das, was für eine Sprungkraft.
Guckt und dann, euch das wie unbedingt sagst, an.
Wo er schon wieder in der Abwärtsbewegung ist, macht er die Bewegung mit dem Kopf noch.
Irre.
Das ist so perfekt.
Ein Kunstwerk. Dieses Tor ist wirklich ein Kunstwerk.
Wobei man auch sagen muss, dass das Tor von Hölzenbein zum 2:1 für die Eintracht ist auch ein wunderbarer Flugkopfball. Es sind schöne Tore in diesem Spiel. Mhm. Es war ein tolles Fußballspiel und es war nicht ausverkauft.
Ja, das stimmt.
Das ist ja irgendwie.
Und es wurde auch nicht live gezeigt.
Nein.
In voller Länge. Nein. Das war ja auch, ich meine, es gibt so viele Geschichten, die man da erzählen kann. Und da lag sich auch immer wieder Gladbach oder wer auch immer mit der ARD in den Haaren, ging es um Übertragungsrechte und dann wurde das nicht übertragen. Dann vielleicht doch mal im dritten, das entscheidende Spiel lief zum Beispiel im Hessischen Rundfunk und im ersten lief gar nichts. Ne? Also man musste gucken, wo man das dann irgendwo bekam seinerzeit. Es wurden dann nur Zusammenfassungen gezeigt und so. Also das ist eigentlich bei der Bedeutung der Spiele schon irre.
Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Und wenn du heute den Zusammenschnitt siehst und da sind dann nicht alle Highlights drin, trotzdem ist dieser Zusammenschnitt 10 Minuten lang, was da für Schüsse gegeben hat, was für Torhüter
Parade. Lattentreffer oder und so, aber nicht drin.
Frankfurter haben zweimal die Latte getroffen in
ich
der ersten
Hälfte. Ich habe die aber nicht gesehen, die Lattenschüsse. Ich habe mir das jetzt ehrlich gesagt nicht alles in voller Länge angeguckt, aber in der Zusammenfassung waren die nicht drin.
Ja, ist einfach ein Wahnsinn. Also ja, aber am krassesten ist einfach das Zuschauerdesinteresse an dieser Europapokalrunde, dass da so wenig Menschen hingekommen sind. Ich glaube, es waren 25.000, an dem Abend 34.000 hinten reingepasst.
Ja, in Gladbach.
In Gladbach,
in Frankfurt, das war ausverkauft dann, das entscheidende Spiel. Ja.
Aber Gladbach hat in der ganzen Spielzeit, ich glaube, nur das Spiel gegen Inter Mailand in der zweiten Runde ist voll gewesen.
Es war ja ein grundsätzliches Problem im Fußball seiner Zeit. Aufkommender Hooliganismus, Sicherheitsdebatten, dann spielte auch die 78er Weltmeisterschaft eine Rolle. Vielleicht so eine Übersättigung nach 74, nach 76, nach okayen 70er Jahren. Der Zuschauerschnitt ging wirklich kontinuierlich runter. Es war auch eine Frage der Preise. Und so.
Gladbach war seit 1971 ununterbrochen im Europapokal unterwegs, stand glaube ich zum 7. Mal in einem Halbfinale.
Unfassbar.
Ja. Und zum 5. Mal in einem Finale.
Ja. Ja.
Und das ist natürlich schon echt krass. Und dann gewöhnst du dich, weil das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber es war damals völlig normal, dass Gladbach im Endspiel im Europapokal stand.
Ja, was soll ich jetzt mit Frankfurt das gleiche? Wenn die jetzt irgendwie in der Bundesliga-Saison die sind ja so an der Schwelle zu, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht, dann ist das schon fast eine schlechte Saison, oder was? Also ich würde immer sagen.
Ja, aber Gladbach war nochmal eine andere Dimension, ne?
Ja, aber wie schnell, ja, richtig, aber nach Erfolgsjahren, wenn du dann so, ne, so diese Stufe runtergehst, was das mit den Fans macht, ne? Das ist schon beachtlich. Ja. Rückspiel, ausverkauft in Frankfurt. Und mal wieder musste man davon ausgehen, dass Frankfurt zu Hause gewinnt und genauso kam es dann auch. Ne?
Ja, sah aber lange Zeit nicht danach aus, stand lange Zeit 0-0 und Jupp Heynckes hat sich, glaube ich, das wird er später auch sicherlich sich selbst eingestanden haben, glaube ich, ein bisschen verzockt, seine Mannschaft ist viel zu schüchtern aufgetreten, zu defensiv, hat selbst kaum Akzente gesetzt und hat einfach nur gehofft, dass das 0-0 irgendwie über die Bühne gebracht werden kann und danach sah es ja auch lange Zeit aus.
Und Norbert Nachtwey sagte, eigentlich habe ich ja für Frankfurt den Pokal geholt. Jetzt fragt man sich, was, wie, wa? Weil er sich hat entkräftet auswechseln lassen in der 77. Minute und für ihn kam einer, für ihn gab es diesen einen Moment in seiner Fußballerkarriere, Fred Schaub. Fred Schaub. Ja. Der wurde eingewechselt, Burkan, es dauerte, glaube ich, 6 Minuten, vier sogar nur, aus einem, ich muss mal sagen, ein Gewusel. Das hatte nichts Ästhetisches, dieses Tor, aber es war eben so ein entscheidendes. Ja. Da machte er eben diesen historischen Treffer für Eintracht Frankfurt.
Körbe, einer, von dem man weiß, wie energiegeladen er das Spiel machen kann. Geht nach vorn, Schein die Mitte. Da stören sie sich gegenseitig ein bisschen. Dann auf Schaub. Schaub wird sich im Schuss und Tor! Tor! Schaub hat in der 81. Minute das 1-0 für die Frankfurter Eintracht geschossen. Da köpfen sie den Ball weg, die Frankfurter. Da schlägt Neuberger den Ball weg und das Spiel ist aus! Das Spiel ist aus! Und der UEFA-Pokal ist in Frankfurt.
Das war die Radioreportage, oder?
Ja, Joachim Böttcher.
Ja,
war auch mehr gesprochen. Auch ein ganz guter, auch ja, ne? Großer Leichtathletik-Reporter, viele Jahre unterwegs.
Hat mir
tolle, gefallen. Tolle Stimme aus Hessen.
Ja, ja, finde ich auch toll. Ja, und Eintracht Frankfurt hat das Ding gewonnen und das Stadion hat gejubelt.
Ja, dieser Fred Schaub, das war wirklich sein Once-in-a-Lifetime-Moment. Er hat es in der Bundesliga nicht so richtig geschafft, sich durchzusetzen, war als Junior-Nationalspieler nach Frankfurt gekommen und ist danach immer wieder auch in die zweite Liga abgetaucht, unter anderem nach Fürth, war kurz in Dortmund und hat dann mit Hannover 96 nochmal so eine späte Blüte gehabt, Mitte der 80er Jahre, ist dann mit Werner Biskup zusammen als Trainer aufgestiegen in die Fußball-Bundesliga und am Ende seiner aktiven Karriere ist er dann in Österreich gelandet. Da hat er dann auch als Trainer und als Scout gearbeitet und da ist auch sein Sohn Louis zur Welt gekommen, also Louis Schaub, der Bundesliga-Profi aktuell von Hannover 96, früher 1. FC Köln, davor Rapid Wien, eine Legende bei Rapid Wien und dann ist Fred Schaub eben verunglückt und zwar im Jahr 2003 ist das gewesen, ja. Am 22. April, glaube ich, am 23. April. Und
42-jährig, junger Vater.
Ja, und zwar als er auf dem Heimweg zurück nach Wien war, hatte seine Mutter besucht, die in der Nähe von Fulda noch wohnte. Und Louis, damals 8 Jahre alt, saß mit dem Auto. Und Fritz Schaub ist mit seinem Renault Clio bei einer Autobahnausfahrt zu einem Rasthof hinten auf einen ungebremst auf dem Lastwagen draufgefahren. Also niemand weiß, wie das passiert ist oder wie das passieren konnte. Ja. Er war im Fahrzeug eingeklemmt und hatte keine Chance zu überleben. Und Louis ist mit einem Schlüsselbeinbruch und Schürfwunden ins Krankenhaus gekommen und hat über diesen Unfall nie sonderlich viel gesprochen. Und hat aber vor einem Jahr, als sich dieser Unfall zum 20. Mal jährte, am selben Tag spielte Louis Schaub mit Hannover 96 bei Arminia Bielefeld und Louis Schaub schoss das 3-1 für Hannover 96. Und er hat immer gesagt, ich möchte noch einmal für Hannover spielen, weil da mein Vater seine beste Zeit hatte, was er immer erzählt, das war seine glücklichste Zeit als Fußballer.
Ja.
Und dann schießt er für diesen Club am Todestag seines Vaters das 3-1 und das war natürlich absolut bewegend.
Gedankenpause. Fred Schaub sagte ja dann später auch irgendwann mal in einem Interview, an dem Tor bin ich ein bisschen gescheitert.
Das gescheitert?
Ist ja, manchmal so. Ja, also wenn du auf einmal so im Spotlight stehst und ne, also dieser 2 Stufen darunter, dieser Mario Götze-Moment, wo du sagst, bom, da ist es passiert und danach wird man immer damit gemessen.
Also
so hat er das, glaube ich, gemeint.
Ja.
An dem Tor bin ich gescheitert.
Ja. Ja. Bernd Hölzenbein hat ja übrigens immer auch später noch, als der Fred Schaub schon tot war, noch große Stücke auf ihn gehalten und immer betont, dass es einfach ein toller Mitspieler gewesen ist.
Und es hat ihm auch nichts ausgemacht, mal den Joker zu spielen. Für ihn war es sicherlich diese Situation auch nicht neu, denn er war völlig unbekümmert, wie er reinkam.
Ja. Fred Schaub, einfach diesen Namen mal merken. Übrigens, Louis Schaub, der war ja mal in Köln auch, feiner Fußballer.
Ja, fand ich auch, aber hat es auch nie so richtig geschafft.
Er ist nicht robust genug gewesen, glaube ich, für, also so vielleicht Tempo und Härte im Spiel hat ihm vielleicht ein bisschen gefehlt, aber ein ganz feiner Fußballer.
Ja, war ja auch Nationalspieler für Österreich und seitdem aber Ralf Rangnick da das Sagen hat, ist er nicht mehr berufen worden.
Ja, das war, so war das. Also Frankfurt hatte gewonnen und bekam diesen Pokal, das sind ja Szenen, Friedel Rausch steht da natürlich auch, Friedel Rausch ist auch so ein Gesicht, finde ich, das verbinde ich immer mit.
Vor allen Dingen Friedel Rausch, Sven, das ist ja das Verrückte. Der wird als Trainer von Eintracht Frankfurt gefeiert, ist danach, wird er gefeuert oder feuert sich selbst oder ist nicht mehr wohl gelitten. Die Frankfurter holen sich Lothar Buchmann, der damals noch beim VfB Stuttgart unter Vertrag stand. Und dieser Friedel Rausch, 18 Jahre später, ist er Trainer von Borussia Mönchengladbach als Feuerwehrmann in einer völlig missratenen Saison und schafft am letzten Spieltag in Wolfsburg mit einem Auswärtssieg den Klassenerhalt und wird dafür bis heute geliebt.
Ja, Friedel Rausch. Definitiv, der steht da, der Pokal wird überreicht, nicht so wie heute mit Konfettiregen, da war auf dem Platz waren ein paar offizielle UEFA-Vertreter und dann irgendwann wurde dann von irgendeinem Bernd Hölzenbein, dieser UEFA-Pokal, den wir kennen, überreicht. Ja, da standen die da und Bernd Hölzenbein hat den Pokal in der Hand, aber das ganze Stadion skandiert wirklich den Namen von Jürgen Grabowski, ne? So wie sie ihn genannt haben. Ja? Dann regnete das akustisch auf die Nieder und neben Bernd Hölzenbein steht dann an diesem total verdichteten Ort, wo alle hingucken, was passiert als erstes, was ist die erste Geste, steht Jürgen Grabowski, der erinnerte mich ein bisschen an Klaus-Theo Gärtner. Kennst du noch? Ein Fall für zwei?
Ja, klar.
Der hatte doch auch, Matula war das doch da, ne? Der hatte immer so eine braune Lederjacke an, ne? Und das hatte Grabowski, er sah ein bisschen ähnlich aus. Er hatte noch einen Schnauzbart, stand er da, what a man, ja, und als erstes überreichte dann Bernd Hölzenbein dem Mann in Zivil, Grabowski, diesen Pokal und der zeigte ihn auch den Fans und der wurde dann auch auf die Schultern gehoben und ja, es war ein sehr intensiver Moment für den vielleicht größten Frankfurter Spieler, der bei diesem Finale nicht dabei sein konnte.
Das war natürlich eine schöne Geste, mir einen Pokal und mich dann, ich glaube, auf die Schulter zu heben von irgendjemandem. Das ist wunderbar und das habe ich auch als toll empfunden. Aber ich war mit der traurigste Mensch hier im Waldstadt. Ja,
ja, das sind die Jogo-Momente, die erzählt werden wollen. Jürgen Grabowski hat dann noch sein Abschiedsspiel gehabt. Ein paar Monate später beendete seine Karriere und ist einer der ganz, 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 ganz großen Fußballer gewesen.
Ja, wenn man sich mal überlegt, das ist jetzt ja auch schon fast 45 Jahre her und dass damals so eine Weltkarriere von Lothar Matthäus in so einem Jahr anfängt, ne? Und damals ist er noch sozusagen der Antreiber dieser Mannschaft, auch eigentlich der Manndecker oder der Schatten, der Spielmacher vom Gegner und wird dann selber im Laufe der Zeit zum Spielgestalter. Das ist schon faszinierend.
Das Leben ist eine Drehtür.
Wo das dann so seinen Anfang nimmt. Oder Matthäus hat ja da im Halbfinale auch gegen Hansi Müller gespielt. Hansi Müller, der Spielmacher des VfB Stuttgart. Und ich habe, deshalb komme ich da drauf auch, weil ich habe das nochmal nachgeguckt, warum dieser Hansi Müller sah ja schon irgendwie immer auch ein bisschen anders aus als andere Spieler in seiner Zeit. Da hat er immer eine dunklere Hautfarbe gehabt. Und mich hat es schon interessiert, wo das eigentlich herkommt, weil der lag ja nicht den ganzen Tag in der Sonne. Und es ist so, dass seine Eltern aus der Vojvodina in Serbien stammen. Das sind also Donauschwaben gewesen. Und deshalb hat er einfach diesen anderen Look gehabt, weil seine Eltern aus einem anderen Kulturkreis stammten. Fand ich spannend.
Total.
Der heißt eigentlich auch nicht Hansi Müller, sondern Hans-Peter Müller, aber das wirst du ja wissen.
Das Schöne ist, dass ich das nicht weiß und es für uns immer wieder weiße Seiten gibt, die beschrieben werden wollen in Jogo Bonito. Freue ich mich sehr darüber, das weiterhin mit dir zu machen. Wir haben heute Frankfurt zum UEFA-Pokal begleitet im Jahr 1980 und ich bin froh, auch mal Eintracht Frankfurt so in den Mittelpunkt gerückt zu haben. Haben wir gar nicht so oft gemacht. Das ist ein Riesenfall im deutschen Fußball. Keine Frage. Leute, das war's für heute. Das nächste, was ihr hören werdet, ist die erste Halbzeit unserer Live-Show, die wir übermorgen haben. Also wenn ihr Lust habt, im Deutschen Fußballmuseum, es ist die Auftaktveranstaltung zum Stadion der Träume, große Kulturreihe und wir durften den Auftakt da machen oder dürfen den machen. dann komm vorbei. Tickets für die Veranstaltung gibt es als Link hier in den Shownotes oder auch beim Fußballmuseum selbst. Ihr werdet uns da dann sehen, wenn ihr Lust habt oder eben auch hören. Und das noch, kommt in den Club de Jogadores. Es gibt eine neue IBAN, das vielleicht echt noch als Memo. Unterstützt diesen Podcast, der rechercheintensiv ist, und habt vor allem Spaß mit uns, mit euch, mit dem Leben und mit dem Fußball. Tschüss sagen.
Der Sven.
Und der Burkhard.
Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.